Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute in einer für mich sehr besonderen Interviewfolge ein neues Sachbuch vorstellen. Dafür erhöhen wir auch mal die Schlagzahl unseres ja eigentlich wöchentlichen Podcasts. Heute geht es um das Buch Row Zero – Gewalt und Missbrauch in der Musikindustrie von Lena Kampf und Daniel Drepper. Das ist in der letzten Woche im Eichborn Verlag erschienen und sorgt bereits in der Musikbranche für wichtige Diskussionen. Lena Kampf wird mir gleich im Interview Gesellschaft leisten. Row Zero, Gewalt und Missbrauch in der Musikindustrie, liefert genau das, was der Titel verspricht. Das Buch nimmt das Groupie-Casting-System von Rammstein und die Berichterstattung darüber als Ausgangspunkt, um kritisch auf das System hinter der Musikindustrie zu schauen. Das eben an vielen Stellen von Gewalt und Missbrauch geprägt ist, die teilweise sogar als Sex, Drugs und Rock'n'Roll zelebriert oder zumindest verklärt werden. Lena Kampf und Daniel Drepper waren Teil der Berichterstattung über die Vorwürfe gegen Rammstein und Till Lindemann, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Vor allem die Art und Weise, wie die Musikindustrie und das Publikum darauf reagierten, weckte ihr journalistisches Interesse. Dazu muss man wissen, beide sind gestandene InvestigativjournalistInnen. Meine Gesprächspartnerin Lena zum Beispiel recherchierte zum Wirecard-Skandal, zum NSU und zu anderen rechten Netzwerken. Für Row Zero, Gewalt und Missbrauch in der Musikindustrie, sprachen die beiden mit über 200 Menschen und näherten sich dieser sehr speziellen Branche mit den Mitteln des Investigativjournalismus. Als Lesender stellt man dabei schnell fest, diese Branche, die ich persönlich als langjähriger männlicher Musikjournalist, also als recht privilegierte Person in diesem System, meist als familiär erlebt habe, hat viele Problemfelder. Einige davon spürt man auch im Tagesgeschäft immer wieder mal. Deshalb hoffe ich, dass viele Kolleginnen und Kollegen das Buch lesen oder dieses Interview hören werden. Auch wenn ihr unbedingt in dieser Branche arbeiten wollt, ist dieses Buch meiner Meinung nach Pflichtlektüre. Aber um all das geht es auch sehr ausführlich jetzt in unserem Interview. Da Daniel Drepper krank war, hat sich Lena Kampf allein gut eine Stunde lang meinen Fragen gestellt. Und meinem schlechten Gewissen, Teil dieser Branche zu sein, die manchmal wirklich nicht so gut dasteht. Ja, und dann schalte ich jetzt sozusagen mal ins Interviewstudio und freue mich sehr, dass Lena Kampf heute da ist. Wie geht's dir? Wie sehen deine Tage gerade so aus?
Ja, ist aufregend. Ein bisschen aufregend, wenn man das Buch plötzlich selber in den Händen hält.
Ich fand es, Full Disclosure kann man ja auch mal sagen, wir haben auch ein Hintergrundgespräch für dieses Buch geführt, das jetzt gerade veröffentlicht wurde und das, sage ich jetzt mal, unsere Branche ins Visier nimmt. Und ich fand in unserem Gespräch sehr interessant, dass mir aufgefallen ist, man nennt sich immer Journalist und ich bin Musikjournalist. Ich schreibe über solche Dinge und immer dann, wenn ich dann mal plötzlich eine richtige Reportage schreiben muss, dann merke ich immer, mir fehlt recht viel Handwerk. Und du bist ja Investigativjournalistin und kommst gar nicht so vom Kulturjournalismus wie unser eins. Deswegen könntest du zum Einstieg vielleicht mal so ein bisschen so einen kleinen Roundup geben, was du in den letzten Jahren gemacht hast, weil da waren meiner Meinung nach schon einige Fälle dabei, die ich sehr interessant fand und halt auch in der SZ verfolgt habe.
Ja, ich bin Investigativjournalistin seit etwa 10 Jahren und ich habe angefangen, insbesondere im Bereich Extremismus zu arbeiten. Rechtsextremismus, habe lange zum NSU auch recherchiert, auch den NSU-Prozess begleitet und bin seit 2 Jahren bei der SZ tatsächlich und habe aber vorher auch schon für die SZ gearbeitet, auch im Bereich Extremismus. Wir haben viel zu Wirecard recherchiert, wir haben auch MeToo-Fälle aufgedeckt, wir haben im letzten Jahr eine große Reportage geschrieben über ein Boot mit Geflüchteten, das vor der italienischen Küste gekentert ist. Also ich bin da eher breit aufgestellt, was die Themen angeht. Und bringen, du hast das Stichwort schon gesagt, so ein Handwerk mit so ein investigatives Handwerk, was ja eine Methode ist sozusagen, also möglichst tief zu dringen in die Fragen, die wir oder in die Komplexe, die wir aufdecken wollen. Was uns aber dann wiederum fehlt, worum ich dich ja beneide sozusagen oder worüber wir ja auch dann gesprochen haben in unserem Gespräch sind, natürlich, wenn man so lange so eine Branche begleitet, dann hat man natürlich super gute Kontakte, ist bestens vernetzt, kriegt viel mit. Und darüber haben wir uns ja auch ausgetauscht, auch die Rolle des Musikjournalismus in diesen Fällen von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt. ja, vielleicht kommen wir da nochmal drauf.
Definitiv, das war dann nämlich auch meine Erkenntnis, dass ich immer merke, dass mir halt so das Familiäre dieser Branche und dieses in Köln, beim Intro haben wir mal gesagt, dieses Geklüngel, man häufig auch als positiv empfunden hat und da erstmal merkt, dass es das halt nicht immer ist, beziehungsweise dass es halt auch sehr negative Aspekte haben kann. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich finde es ja ganz spannend, gerade so bei deinem Portfolio, was du gemacht hast und in welche Richtung du schon geschrieben und berichtet hast. Es war natürlich in Deutschland sehr präsent, aber wie konkret kam dann der Fall Rammstein auf deinen Schreibtisch und auf den Schreibtisch deines Kollegen Daniel Drepper, der ja mit dir dieses Buch geschrieben hat?
Ja, also man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Wir arbeiten meistens so, dass wir uns Themen selber suchen, also die eine Fragestellung, die wir interessant finden, oder wir haben einen Hinweis bekommen oder wir reden mit jemandem und der erzählt uns was. Und manchmal sind es aber auch Sachen, die von außen kommen im Sinne von, da passiert was und wir sagen, das ist jetzt so groß, das schauen wir uns an, weil wir auch natürlich anders als jetzt Menschen, die jetzt für eine Partei zuständig sind oder für einen bestimmten Themenbereich im Berliner Politikbüro oder so, dass die denen ja viel stärker so termingetrieben. Wir sind ja extra so ein bisschen aus der Aktualität auch rausgenommen und können uns dann relativ schnell auch freischwimmen für Dinge, die spontan sich entwickeln. Es kam ehrlich gesagt nicht so richtig auf meinen Schreibtisch, sondern ich hatte das, na, diesen Chatter sozusagen schon im Netz ein paar Tage beobachtet. Und an Pfingsten tatsächlich dann einen Anruf bekommen aus dem Feuilleton bei uns von der Feuilleton-Ressortleiterin, die mit der Bitte sozusagen, dass wir da eine gemeinsame Recherche draus machen. Und da lief sie aber bei mir offene Türen ein, weil ich eh schon alles gescreenshottet hatte, was da so hochkam und aber an Pfingsten irgendwie mit Freundinnen unterwegs war und nicht so richtig die Gelegenheit hatte, dem wirklich nachzugehen. Aber so dachte, naja, fangen wir mal an, wenn ich wieder zurück bin in Berlin. Und dann haben wir aber gesehen, es kocht jetzt gerade krass hoch. Und dann hatten wir eben für die SZ schon entschieden, dass wir da, also dass wir diesen Vorwürfen, die da im Netz ja rumkursierten, unter anderem von Schelbelin, aber eben auch schon bereits viele andere, dass wir denen nachgehen. Und dann rief mich irgendwie Daniel an, der genau den gleichen Impuls hatte. Und Daniel arbeitet für die Recherchekooperation SZ-NDR-WDR, er leitet die. Das heißt, er koordiniert gemeinsame Recherchen der SZ mit NDR und WDR, also mal von meinem Ressort, dem Investigativressort und den Investigativressorten der beiden Sender. Und er fand es auch interessant. Und dann haben wir quasi gesagt, okay, wir müssen dahin, wo die Frauen sind, die jetzt gerade diese Vorwürfe erheben, nämlich im Netz, und haben dann so einen kleinen Aufruf gestartet, dass wir uns eben für die Geschichten interessieren. Und dann ging es super schnell. Also dann kam echt innerhalb von einem Tag dann quasi dieses Postfach von ihm irgendwie so vollgelaufen. Das war total interessant.
Das ist ja auch ein sehr außergewöhnlicher Move eigentlich. Ne? Normalerweise seid ihr eher so im Hintergrund und man kennt das gerade auch so bei Wirecard oder auch bei den ersten MeToo-Fällen, was ja auch inzwischen auch schon dann filmisch aufbereitet wurde, dass man halt sehr viel im Hintergrund und Leute nervös macht und hart recherchiert und dann diesen Move macht. Es war schon sehr außergewöhnlich, dass ihr wirklich jetzt sagt, so, wir schreiben darüber, dann ja auch mit der Prämisse, meldet euch. Warum dieser Move? Lag das vielleicht auch schon daran, dass man gemerkt hat, okay, das ist ein System, da kommt man auch nur so rein? Oder was waren so die Beweggründe da?
Ehrlich gesagt, wir haben uns über den Move an sich oder diesen Post schon Gedanken gemacht, aber da waren jetzt nicht so Abwägungen, wie du sie jetzt gerade gesagt hast, ob man da jetzt schon was gesehen hat, ob man da anders rankommt oder so. Es war eher das Gefühl, also wir können jetzt diese ganzen Accounts, die Vorwürfe erheben oder die auch sagen, ich wurde auch angesprochen, ich kenne auch Alena Markeva, ich war auf der und der Afterparty. Da waren ja wahnsinnig viele Leute, die sich eben auch zu Wort gemeldet hatten, zum Teil mit anonymen Accounts. Wir hatten die auch zum Teil angeschrieben, aber das, wenn du nicht mit denen verbunden bist, ist das ja auch ein bisschen mühselig. Und wir hatten so ein bisschen, ich glaube, es war eher so das Gefühl, ey, wenn das wirklich, also da stand ja quasi schon die Frage im Raum, werden bei Rammstein-Konzerten, und wir wissen, es sind viele Konzerte, werden bei Rammstein-Konzerten systematisch Frauen für diese Row Zero rekrutiert? Und wie läuft das ab? Uns hat interessiert, wie läuft das ab? Und wenn da aber, also uns war klar, es muss dann ganz viele Frauen geben, die das erlebt haben und gar nicht so sehr nur Schlechtes, sondern wir wollten einfach auch verstehen, was passiert da eigentlich genau? Also wie läuft das ab? Wie werden die Frauen angesprochen? Da kursierten ja schon Screenshots und wir wollten das einfach ein bisschen systematisch aufarbeiten. Und deswegen war uns klar, wir müssen mit so vielen Menschen wie möglich reden. Und deswegen haben wir diesen Move gemacht und auch anders als in anderen Fällen waren diese Vorwürfe ja schon da. Also sie waren schon in der Welt. Oft, also das, was du sagst, dass wir so versuchen, unbemerkt wie möglich zu recherchieren, das stimmt. Und das sind auch, also in den allermeisten Fällen ist das so. Aber dann sind das Vorwürfe, die wir, also von denen niemand weiß, außer die Beteiligten. Wenn wir einen Hinweis auf Korruption von einem Politiker zu bekommen oder so, dann würden wir natürlich nicht öffentlich darüber posten, wir sind jetzt dran im Übrigen und liebe Kollegen, schaut doch auch mal hierher. Sondern da geht es dann wirklich darum, die Belege zu sammeln und natürlich auch frühzeitig den Kontakt zu suchen zu demjenigen, gegen den die Vorwürfe erhoben werden. Aber erst an dem Punkt, wenn wir alles zusammen haben sozusagen. Und das war in dem Fall anders. Also Rammstein hatte sich ja schon sogar dazu geäußert zu dem Zeitpunkt. Also sie haben eben schon gesagt, dass nichts bei unserem Konzert passiert, nichts Illegales, oder wir weisen diese Vorwürfe zurück. Das heißt, es war klar, es ist ein großes Aufklärungsbedürfnis da. Also wir müssen uns jetzt nicht verstecken, sondern es ist irgendwie offensichtlich eigentlich, dass ich da jetzt eine Investigativabteilung oder Journalistinnen drum kümmern werden.
Ich möchte in diesem Podcast eigentlich auch tatsächlich so ein bisschen Rammstein auch nur, also zum Ende nochmal drauf zukommen, so ein bisschen als Klammer benutzen, weil ich nämlich an dem Buch sehr spannend finde, dass ihr das quasi so als Einstiegs- oder auch tatsächlich als Klammer benutzt. Und das war auch das, was mir die Lektüre sehr unangenehm gemacht hat, weil ihr natürlich diese Klammer benutzt, um halt auf dieses System, in dem ich seit Jahren arbeite und gerade halt auch als Mann eigentlich überwiegend gute Erfahrungen gemacht habe, aber immer schon auch mal natürlich hört, dass es so eine Praxis gäbe, dass da halt Leute dann mit Backstage-Pässen durch die Gegend laufen und so weiter und so fort. Also ich habe es mit einem sehr schlechten Gewissen gelesen, weil ich auch die ganze Zeit halt mich und meine Branche dann hinterfragt habe so ein bisschen. Deswegen finde ich gerade deine Perspektive, weil du hast in rechtsradikale Netzwerke rein recherchiert, du hast in diesem Wirecard-Fall, der ja auch Krimi-Züge hat. Deswegen würde mich mal interessieren, so was hat dich bei deinem Blick auf diese Branche, die dir ja halt noch, wo du ja auch mit Ansage von außen reingegangen bist, was hat dich da am meisten eigentlich jetzt überrascht, im Guten wie im Schlechten aber auch?
Also vielleicht kann man einfach nochmal zur Erläuterung sagen, für uns war ja der Fall Rammstein so eine Art Blaupause. Also wir hatten den quasi dann vor der Nase, haben das recherchiert und haben darin ganz viele Dinge gesehen, die uns so ganz grundsätzlich vorkamen. Also da passiert was, davon mag man jetzt halten, was man will, aber es gibt viele, die das für diskussionswürdig halten, dass eben so ein fast systematisches Recruiting da stattfindet von Fans und es da auch immer wieder Geschichten gibt von Frauen, die sagen, ich habe da eigentlich die Kontrolle verloren oder ich war nicht mehr ganz Herrin der Situation oder sogar auch von sexualisierten Übergriffen sprechen. Das ist sozusagen, das passiert, es passiert vor allen Augen. Also wir haben ja dann auch, kam ja das Kyla Shikes Video, die ja beschrieben hat, wie sie als 18-Jährige dort, als mit ihrer 18-jährigen Freundin von Alina Makeva rekrutiert wurde, erst für die Afterparty von Rammstein und dann quasi durch die Menge bei dieser Rammstein-Afterparty, also von sozusagen den anderen 5 Mitgliedern, quasi im Gänsemarsch diese jungen Frauen dann irgendwie zu Till Lindemanns Afterparty geführt wurden. Und das war so auch für mich der Moment, okay, also das ist überhaupt nicht im Verborgenen passiert. Was sagt das eigentlich über diese Branche aus? Diese Fragen haben wir uns gestellt. Wie kann das eigentlich so normalisiert sein, dass da niemand ein Störgefühl hat? Oder wo sind die Leute mit den Störgefühlen? Die haben wir dann ja auch gefunden. Es gibt ja genug. Aber für uns war das wie so eine Blaupause. Und daran, an diesem Fall lassen sich ganz, ganz viele ganz viele grundsätzliche Strukturen erklären. Also diese Mitwisserschaft, zumindest, dass es irgendwie, dass da weggeschaut wird, wie normal dieser Gestus auch ist, dieser männliche Gestus, irgendwie weibliche Körper zur Verfügung zu haben, dieser Rockstar-Gestus. Und genau, wir haben uns eben gefragt, was macht das auch mit einer Branche, die das so normalisiert? Für uns war gut, dass wir irgendwie so einen ganz naiven Blick erstmal drauf hatten. Also wie gesagt, wir kommen mit so einem Handwerk, ne? Wir versuchen uns dann Quellen zu erschließen, wir versuchen Hinweise zu bekommen, wir versuchen an Dokumente ranzukommen, wir versuchen an weitere Quellen zu kommen und so weiter und hangeln uns so von einem zum nächsten. Und es läuft ja eigentlich fast immer überall gleich ab. Und in der Musikbranche war es interessant, ist auf der einen Seite ein unglaubliches, also zu deiner Frage, was fand ich überraschend, unglaubliches Redebedürfnis bei vielen war. Also die gesagt haben, so, das hat mich jetzt schon wieder so fassungslos gelassen. Rammstein, das hat mich so schockiert. Das ist wieder ein krasser Auswuchs aus dieser Branche, die viele krasse Auswüchse hat. Ich will jetzt endlich darüber, also ich will jetzt Tacheles reden. Und auf der anderen Seite, wir echt so gegen so eine Mauer des Schweigens gerannt sind. Also es gab beides. Es ist total für uns sehr faszinierend gewesen, dass ein Teil der Branche unglaublich an Diskussionen und an Fortschritt und an Bearbeitung dieser Probleme interessiert ist und andere komplett zumachen.
Das macht auch, finde ich, so ein bisschen das Buch aus. Ich fand es sehr interessant und das war nämlich auch das, was dann dem schlechten Gewissen geholfen hat, beziehungsweise was man dann so als Lesender in der Musikbranche dann daraus auch ableiten kann, dass es ja die Leute gibt, also dass halt zum Beispiel auch Kolleginnen zum Beispiel, die wir hier sehr schätzen, Aida Bahernijad oder Miriam Davutwandi, die auch beide für Diffus Sachen machen, dann ihre Position auch nutzen und das da so offen erzählen, was in dieser Branche ja durchaus auch ein Risiko sein kann, weil es tun alle sehr divers und feministisch, aber es sitzen häufig an den Positionen dann doch auch immer noch Männer, die dann vielleicht sagen, nee, die jetzt besser nicht zum Interview schicken. Also da gibt's ja halt immer noch Hebel, das da irgendwie sowas zu verhindern. Aber deswegen mal so gefragt, weil man auch rausgehört hat, ihr habt mit sehr vielen Menschen gesprochen. Kannst du mal so eine Zahl nennen, mit wie vielen Leuten man da spricht? Und dann gleich als Anschlussfrage, mit wem hättet ihr noch gerne gesprochen? Und wer war denn diese Wand, wo man nicht durchkam?
Also wir haben ja so rund 200 Menschen aus der Branche getroffen oder gesprochen. Darunter sind auch Musikjournalistinnen und Journalisten, aber insbesondere Leute, die bei den großen Plattenfirmen arbeiten, bei Veranstaltern, in der Live-Branche, Fans und KünstlerInnen. Und da fällt auch das erste Stichwort, also wir hatten das Gefühl, dass gerade Künstler und Künstlerinnen sehr zurückhaltend waren. Und da hätten wir uns ein bisschen mehr Mut auch gewünscht. Also man kann das ja, wir beurteilen das ja nicht, so eine Entscheidung. Es ist eine große Entscheidung, öffentlich zu machen, A, was einem selber widerfahren ist oder was man vielleicht beobachtet hat oder was man lange mitgetragen hat. Aber da hätte ich mir so ein bisschen mehr Offenheit gewünscht. Dann im Dezember kam ja das Cool Savage Interview, was ich sehr bemerkenswert fand. Aber ich hatte gehofft, dass er so eine, gerade wenn er sich so selbstkritisch auch äußert und auch kritisch gegenüber der Branche. Er sagt ja zum Beispiel, ihm habe das Korrektiv dann gefehlt. Das ist ja, weist ja schon auf die Strukturen hin, die dann sozusagen auch Dinge mittragen. Dass da so ein bisschen, vielleicht dass so ein Stein lostritt und sich weitere Künstler irgendwie an die Öffentlichkeit trauen. Aber es war schwer. Das war die eine Seite. Und dann haben wir uns so nach und nach hochgehangelt, auch in die höheren, sag ich mal, Führungsetagen von großen Plattenfirmen und haben da super interessante Hintergrundgespräche geführt. Das war total wichtig zur Einordnung, weil die natürlich diese Personen auch wichtige Entscheidungen treffen. Also wir haben uns ja auch große Frage gestellt, wie gehen eigentlich Plattenfirmen und andere mit Vorwürfen um? Also was passiert dann da eigentlich intern? Da passiert ja viel mehr, als wir von außen dachten. Wird viel heftiger diskutiert, vehementer diskutiert. Diese Prozesse haben wir auch versucht, transparent zu machen. Und da war es ganz wichtig zu einzuordnen, okay, wie handeln das jetzt irgendwie Entscheider, ja? Was tun die? Die Leute wollten aber alle nicht on the record. Also das, das kann ich auch, wie gesagt, im Einzelnen verstehen, aber wir hatten so das Gefühl, wir wissen eigentlich viel mehr oder haben viele super, super interessante Anekdoten, auch schwierige Entscheidungen, also die auch so individuelle Entscheidungsprozesse in bestimmten Situationen nochmal viel nachvollziehbarer gemacht hätten, die wir aber nicht abbilden konnten, weil dann die Leute erkennbar gewesen wären.
Ihr nehmt ja nach diesem sehr furiosen Rammstein-Intro euch noch sehr viel Zeit, um auch mal diesen Schritt zurückzumachen und lasst halt auch viele von den Frauen der ersten Groupie-Generation, sage ich jetzt mal so, zu Wort kommen und erzählt auch noch mal diese historischen Dimensionen dieses Bildes nach. Warum war euch das so wichtig, diesen Exkurs da auch noch so ausführlich und auch noch mal mit vielen Interviews dann halt reinzubringen?
Weil wir gesehen haben, dass vieles in der Branche, also von Branchenmitgliedern, aber eben auch extern entschuldigt wird mit diesem Narrativ. Also ich fand es interessant, da einfach nochmal genauer hinzuschauen. Von wegen Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das gehört doch dazu. Inwieweit hat das, also das ist sozusagen die rhetorische Wolte, sage ich jetzt mal. Und inwieweit hat das eben auch unsere Bilder von Rockstars geprägt? Und wie sieht das eigentlich heute aus? Also wir wissen alle um diese Groupie-Kultur, die in den 60ern entstanden ist, dass auch die sogenannten Baby-Groupies gab. Es ist ja auch zu Recht, dass uns das heute erstmal irritiert, ja. Was sagen die eigentlich heute? Also das fand ich total spannend. Und da haben wir uns ein bisschen auf die Suche gemacht, weil wir auch eben auch beide Perspektiven oder verschiedene Perspektiven darauf zeigen wollten. Das ist natürlich, ist unbenommen eine Selbstermächtigung auch gewesen, auch um dieser puritanischen Hypermoral oder Moralvorstellung, Sexualmoral der 50er Jahre, diesem Mief dazu entkommen, ja. Also das hat, die sexuelle Revolution hat ja auch ganz viel Befreiung auch für Frauen bedeutet, das ist unbenommen. Und dass dieser, das Groupietum eben auch eine Selbstermächtigung und auch eine feministische Akt sein kann. Genauso wie aber es heute Frauen gibt von damals, die, also die damals Groupies waren, die heute sagen, ich ziehe eine andere Bilanz. Für mich war das missbräuchlich. Ich war minderjährig oder knapp erwachsen. Ich war der Situation nicht gewachsen. Das waren sozusagen mir überlegene, vom Status her überlegene Männer. Und ich habe da auch sexualisierte Gewalt erlebt. Und wie normalisiert sexualisierte Gewalt auch in dieser Rockszene, gerade in L.A. war, das zeigt ja zum Beispiel der Dokumentarfilm Look Away ganz gut, der, auf den ich dann gestoßen bin. Und das war so, der ist von 2021, also der erste Film, der eigentlich genau dahin schaut. Also in diesen Urmythos des Rock'n'Roll und da Frauen zu Wort kommen lässt, die heute echt eine andere Bilanz ziehen. Und wie, was für krasse Fälle und Vorwürfe es aus dieser Zeit eigentlich gibt, die nie aufgearbeitet wurden. Und die ja, wenn man sagt, das war schon immer so und die wollen das doch und Groupies gehören doch dazu, komplett weggewischt werden. Und das war uns wichtig, da zu differenzieren. Und das heißt nicht, dass das nicht stimmt, dass es Frauen gibt, die wollen das doch. Im Gegenteil, es gibt ganz viele, die das wollen und die das auch extrem selbstbestimmt machen. Aber es gibt eben auch andere, die nicht so selbstbestimmt da wieder rauskommen. Und das ist im Grunde ja auch, Stichwort Blaupause, wieder so, was wir auch im Fall Rammstein erlebt haben. Es gibt, wir haben mit vielen Frauen auch gesprochen, die in der Row Zero eine super gute Zeit hatten. Und das ist, will ich denen überhaupt nicht nehmen. Genauso würde ich aber sagen, dürfen auch die Frauen zu Wort kommen, die sagen, sie hatten da nicht so eine gute Zeit.
Ich finde es bei diesem Themenfeld, gerade auch bei der Groupie-Historie, immer sehr spannend, dass es nämlich genau diese Ambivalenz hat, dass es halt auch diese befreiende Komponente haben kann. Auf der anderen Seite gibt es halt sehr, sehr viele eigentlich schlimme Geschichten, die dann aber auch in so einer Rockstar-Mythologie dann halt weitergegeben wurden. Und ich kann jedem mal empfehlen, ich glaube, man findet es, wenn man einfach nochmal Pitchfork und MeToo oder so eingibt und Groupies. Es gibt einen Artikel, die haben einfach mal so listicle-mäßig zusammengetragen, was dann große Namen halt für unsympathische Sachen gemacht haben. Auch übergriffige Sachen und die teilweise sogar sehr stolz in ihre Biografien reingeschrieben haben. Also Grüße gehen raus an Keith Richards zum Beispiel oder an Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers. Und da sind viele Sachen, die man heute wirklich, wirklich sehr anders bewerten würde und sollte. Trotzdem.
Aber die, mit denen sich, die ja regelrecht gebrüstet haben.
Ja.
Und auch besungen haben. Und ja, ich finde das einfach, ich will das gar nicht bewerten in dem Sinne. Natürlich irritiert mich das total. Aber ich glaube, man muss sich einmal bewusst machen, das gehörte eben dazu. Das hat aber eben auch genau dieses Bild geprägt und ja auch eine Normalisierung, also den Grundstein für so eine Normalisierung gelegt, ja.
Genau, und auch wir als Musikjournalisten brauche ich, glaube ich, an dieser Stelle nicht gendern, müssen uns da auch, also ich war 3 Jahre Online-Redakteur beim Rolling Stone und habe da auch viel, auch bei den amerikanischen Kollegen, die inzwischen auch sehr viel gute Berichte, gute MeToo-Berichterstattung gemacht haben und zum Beispiel gerade jetzt den Fall P. Diddy nochmal sehr ausführlich ausgerollt haben, aber dass man auch merkt, so einige Sachen sind halt so ein Mythos und man hat den immer mit so einer Geschichtsweiterschreibung befeuert und das finde ich aber in eurem Buch auch gut. Ihr macht es nicht, dass ihr jetzt wirklich sagt, die sind scheiße, die gehören gecancelt. Und das ist auch was, das merke ich auch aus Gesprächen oder auch aus meinem Job als Musikjournalist. Ich komme immer mehr dazu, mich zu Künstlerinnen, auch nicht gendern, zu Künstlern eigentlich meistens zu positionieren. Wobei es gibt natürlich auch den Fall Lizzo zum Beispiel und ich bin auch großer Hole und Courtney Love-Fan. Da gibt's auch so ein paar Geschichten so, ne? Aber meistens sind's halt irgendwie so Männer oder solche Geschichten, sei es Rammstein, die mochte ich mal sehr gerne, oder sei es Sun Kil Moon, sehr unsympathisch, oder auch der Sänger von Arcade Fire hat auch sehr unsympathische Geschichten. Jetzt geht es sogar auch in der UK-Jazz-Szene los, da gibt es jetzt auch so Vorwürfe. Also man wird immer wieder damit konfrontiert und Ihr zitiert auch kurz mal das Buch Monsters, Fan Dilemma von Claire Dederer, was ich hier auch mal vorgestellt habe im Podcast, weil das es auch ganz gut trifft. Also sie schreibt darüber, wie sie persönlich als Fan, bei ihr ging es halt als großer Fan von Roman Polanski los. Könnt ihr auch mal googeln. Auch ganz, ganz beschissene Geschichte. Aber sie kommt da trotzdem nicht von seiner Kunst los und sucht halt einen Weg und findet ihn teilweise, aber teilweise auch nicht. Deswegen möchte ich dich mal gerne fragen, weil du das auch in Interviews explizit gesagt hast, du willst halt nicht oder ihr wollt nicht in so einen Kulturkampf reinkommen. Nach all den unsympathischen Sachen, die du jetzt auch recherchiert hast, so, wie gehst du persönlich mit diesem Thema um, ja, canceln oder nicht canceln? So, also wie soll man sich da verhalten als Individuum oder noch viel wichtiger eigentlich halt tatsächlich als derjenige, der dann ermöglicht, dass diese Leute Geld verdienen?
Ja, das sehr große Fragen.
Habe ich auch keine Antwort drauf, also keine klare.
Also es sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Also einmal sehe ich sozusagen das Individuelle als Fan oder als jemand, der jemanden sehr mag oder die Kunst sehr mag. Und das andere ist ja sozusagen, entscheide ich mich als Firma, mit jemandem Geld zu verdienen, der oder den in die Auslage zu stellen oder groß zu machen, dem einen großen Vorschuss zu geben, jetzt bei Plattenfirmen oder denen eine Bühne zu bieten, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl da solche Vorwürfe kursieren oder wie auch immer. Das sind zwei verschiedene Sachen für mich. Genau, ganz grundsätzlich ist es so, ich bin überhaupt kein Fan von Cancel Culture und fühle mich auch sehr missverstanden, wenn das so teilweise jetzt auch in Bezug auf die Rammstein-Berichterstattung so als Vorwurf kommt. Wir sehen unseren Job darin, offen zu legen und Transparenz zu schaffen darüber, was da passiert, passieren kann, passiert sein soll. Jetzt nicht nur in Bezug auf Rammstein, sondern eben auch im Buch, auf verschiedene Fälle. Und was dann Leute damit machen, also ob jetzt Fans, als Fans oder als Entscheider oder als, wie auch immer, als Musikjournalist, das ist so ein bisschen, dafür sind wir nicht mehr zuständig. Ich würde mich da auch mit Ratschlägen oder so zurückhalten, weil ich finde, das ist eine hochindividuelle Entscheidung. Und ich kenne diese, auch dieses Ringen mit sich selbst, ja, also höre ich mir das jetzt noch an oder kann ich das wegwischen, kann ich, ne, Claire Dederer spricht ja von diesem Fleck, den Werke bekommen, weil eben solche Vorwürfe über den Künstler kursieren oder weil es solche Vorwürfe gibt, dass sozusagen das Werk beschmutzt wird dadurch, ja, also schaffe ich es, diesen Fleck wegzuwischen oder nicht, ich finde, das ist irgendwie für jeden selbst ein Prozess. Wir sind auch kein Fan von Auftrittsverboten. Also ich halte das für die schlechteste Möglichkeit, auch aus meinem eigenen Verständnis natürlich, Verständnis für Pressefreiheit und für meine eigene Arbeit, möglichst größte Freiheiten zu haben. Bin ich sicherlich kein Fan von Zensur. Finde aber diesen grundsätzlichen Vorwurf Zensur auch falsch. Ja, also das ist schon, das fand ich eben spannend, wenn man jetzt eben auf den anderen Teil deiner Frage eingeht. Wie gehen dann zum Beispiel Plattenfirmen mit solchen Sachen um? Fand diesen Prozess, den wir bei Universal nachzeichnen, der eingesetzt hat nach dem Fall Samra und der die Musikbranche ja schon lange beschäftigt, aber auch nochmal ganz explizit nach der Echo-Verleihung an Farid Bang. Da, also die Frage mit Antisemitismus, antisemitischen Zeilen. Also welche Verantwortung tragen wir eigentlich als Branche dafür? Ja, also ist der reine, also nur weil es Leute hören wollen, ist es dann gleichzeitig richtig und gut? Oder haben wir vielleicht auch eine Verantwortung, das ein bisschen zu filtern? Das sind total schwierige Fragen. Ich fand aber spannend, wie sehr darum gerungen wird, auch intern, und welcher Druck auch intern herrscht. Also dass da wirklich eine neue Generation auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diese Branche drängt, aber vor allen Dingen auch in die Plattenfirmen drängt, die sagen, ich will mich viel stärker damit identifizieren können, was wir da verkaufen und was wir groß machen. Und das bedeutet auch, dass wir bestimmte Grenzen einziehen. Und dass wir irgendwie, ja, vielleicht dann Leuten auch keinen Vorschuss geben oder keinen Vertrag geben oder nicht unter Vertrag nehmen, weil solche Vorwürfe kursieren. Das ist ein Prozess, den die Branche macht, aber den eben auch diese Firmen austragen.
Voll. Und das ist auch tatsächlich das, was ich habe so manchmal, wenn man jetzt auch darüber spricht, dass dieses Buch rauskommt, und ich habe durchaus auch, man merkt auch schon, dass einige Leute dann durchaus im Vorfeld nervös waren und wahrscheinlich auch noch sind. Und ich merke, das Buch ist tatsächlich sowas, also ich meine, große Teile oder Teile der Branche wissen das ja auch, dass man wirklich so seine Hausaufgaben machen muss. Und es gibt schon auch viele Gruppierungen, die sich dafür einsetzen oder auch viele Teams, die einfach darauf achten, dass halt auch die Teams diverser werden und vor allen Dingen dann halt auch mal in Entscheiderinnenpositionen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, immer wenn dann, also es geht viel um Universal, es geht auch um Universal Insight und das ist halt über die Jahre für unsere Branche immer so ein Get-Together, wo das größte Label dann mal einlädt und dann auch teilweise spannende Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne da hat und Helene Fischer habe ich das schon gesehen und Lady Gaga und so weiter und so fort. Das ist dann eigentlich auch immer so eine große Party. Und bei Universal Insight habe ich auch immer gedacht, so ja, ihr sagt die richtigen Keywords und ich glaube auch, da gibt's halt auch vor allem die Künstlerinnen, die ihr inzwischen gesigned habt, die das so leben, aber immer wenn ich dann sehe, wie viel Testosteron da dann auf der Bühne noch ist, denke ich mal, mit diesem Personal wird es halt eben nicht gehen, so in dem Sinne. Hast du denn in deinen Gesprächen das Gefühl gehabt, wenn du gerade schon diese jüngere Generation, die ja auch vor allen Dingen, die sich auch traut in diesem Buch, zwar teilweise dann auch anonymisiert, aber trotzdem ja auch schon Insiderwissen teilen, was sicherlich den Geschäftsführenden nicht so geil gefällt. Hast du so als von deiner zwischenmenschlichen Wahrnehmung von diesen Gesprächen das Gefühl, dass diese Generation wirklich eine Chance hat, da dann auch an die Schreibtische zu kommen, wo man es dann wirklich auch ändern kann?
Also es ist eine interessante Frage, ist aber nicht sozusagen eine zentrale Frage für uns gewesen, weil wir uns ja sehr stark vor allen Dingen mit Machtmissbrauch und Gewaltvorwürfen auseinandergesetzt haben. Das ist ja ein bisschen der rote Faden. Ich denke schon, dass die Generation irgendwann in den Chefsesseln oder Chefinnensesseln sitzen wird. Die Frage ist aber, ob sie dann noch so radikale Forderungen stellen können. Denn natürlich ist es so, und das sagen auch Leute, die sehr für Diversität sind, sehr für irgendwie aufpassen, was man da irgendwie groß macht und so. Die sagen natürlich auch, ja, aber solche Acts, die sich halt auch gut verkaufen, die finanzieren dann wieder andere Sachen. Also das ist natürlich auch einfach ein Business Case. Ich kenne da keine Details, inwieweit sich das dann, weiß nicht, bei Universal oder Sony oder so die Waage hält und welche Entscheidung man da treffen muss, wenn man dann wirklich diese Entscheidung trifft. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Struktur dafür sorgt, dass vielleicht diejenigen, die jetzt so relativ radikale Forderungen stellen, vielleicht, wenn sie in solche Positionen kommen, auch ein bisschen anders nochmal drauf schauen. Ich will nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist, sondern das ist nur mein Eindruck. Weil natürlich das jetzt ein bisschen anders anhört, wenn du mit Leuten sprichst, die labelverantwortlich sind oder so, die natürlich sagen, hey, am Ende, die hier so laut schreien, also jetzt mal ganz blöd, die hier ganz laut protestieren gegen den und den Act, der Act bezahlt aber den Arbeitsplatz sozusagen, ja. Das kann ich nicht, ich weiß nicht, was da dran ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Entscheidungen nicht leichter werden.
Definitiv. Und man hat ja auch, das muss man auch, finde ich, bei diesem Thema immer wieder erwähnen. Man hat ja auch einfach noch ein Publikum, das es halt ganz häufig ganz anders gar nicht will. Also was natürlich auch wieder zeigt, wie viel wir da als Gesellschaft sowieso noch dran machen müssen. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie halt einige Festivals Bestrebungen haben, eigentlich auch das Line-Up diverser zu machen und dann vielleicht mal das in einem Jahr haben und dann auch einen Shitstorm vom Publikum kriegen. Oder wenn man auch einfach sieht, wie die Streaming-Zahlen von Rammstein danach gestiegen sind, wie erfolgreich diese Konzerte jetzt waren, die jetzt gerade wieder stattgefunden haben. Also das, ich glaube, man muss als Branche auch trotzdem noch aufpassen oder man muss vielleicht auch mehr anfangen, halt auch gerade als Festival die Leute zu erziehen, habe ich so das Gefühl. Aber es ist, finde ich, ganz häufig auch tatsächlich schon frustrierend, wie erfolgreich das dann teilweise noch weitergehen kann. Was mich noch interessiert, weil ich merke gerade schon wieder, dass ich jetzt auch so die Hausaufgaben, die wir als Branche eigentlich machen muss, in meinen Fragen so ein bisschen an die ablade. Deswegen würde ich jetzt noch mal ganz gerne auf die Punkte kommen, wo wir vielleicht was lernen können. Ich finde es sehr interessant, dass in eurem Buch auch immer wieder ein bisschen dieses Handwerk, was du schon betont hast, zur Sprache kam. Und ich merke das immer wieder, wenn es solche Fälle in der Musikindustrie gibt. Und es gab einige Fälle, wobei Fall ist natürlich ein sehr weiter Begriff, aber wo halt Vorwürfe dieser Art im Raum stehen, Fahrt aufnehmen und man dann auch als Medium gebeten wird, sich zu positionieren und das teilweise dann gar nicht so richtig kann vielleicht. Und deswegen fand ich einen Part interessant. Du hast in einem Interview gesagt, dass es zum Beispiel hilfreich geworden ist im Umgang mit solchen Fällen, dass sich zum Beispiel die eidesstattlichen Versicherungen oder der Umgang damit geübter geworden ist. Und mir ist es aufgefallen, auch in der Berichterstattung, dass es ganz häufig halt so der Fall ist, dass man halt eine anonymisierte Quelle hat, die allerdings dann halt mit dieser Formulierung ausgestattet ist, alle haben eidesstattliche Versicherungen unterschrieben. Kannst du nochmal erklären, warum dieses Tool so wichtig ist und wie es auch benutzt wird?
Ja, eidesstattliche Versicherungen sind für uns sozusagen ein Mittel, man sagt es im juristischen Talk, der Glaubhaftmachung vor Gericht. Also wir, wenn wir eine Quelle anonym bringen in unserer Berichterstattung, dann können wir das ja theoretisch uns auch ausgedacht haben, was natürlich nicht der Fall ist, aber das sozusagen müssen wir quasi, wir haben dann, wenn wir angegriffen werden, die Pflicht zu zeigen, dass es diese Person gibt. Das können wir auch anhand von Interviews belegen zum Beispiel, oder wenn wir das auf, irgendwie auf Band haben, theoretisch könnte man auch ein Transkript einreichen, aber Gerichte sehen das natürlich nochmal als handfester an, wenn dann auch tatsächlich diese Person bereit ist, sich auch mit Namen gegenüber dem Presserecht, Pressegericht sozusagen, also ja, zu offenbaren. Das ist natürlich eine delikate Sache für uns auch, weil das natürlich so ein bisschen das Ende des Quellenschutzes ist. Wir müssen also dem Gericht offenlegen, mit wem wir gesprochen haben. Und in dieser eidesstattlichen Versicherung steht auch der Name, die Adresse, teilweise auch der Beruf und eben auch die Unterschrift der Person unter der Aussage, die sie uns gegenüber gemacht hat. Also sie versichert, diese Quelle versichert an Eidesstatt, dass die Angaben, die sie uns gegenüber gemacht haben, richtig sind und ist sich auch bewusst darüber, wenn wir das sozusagen, wenn wir angegriffen werden und diese eidesstattliche Versicherung vor Gericht einreichen, sie dann erst ihre Gültigkeit entfalten. Also uns gegenüber sozusagen ist es nicht strafbar, eine falsche eidesstattliche Versicherung abzugeben, aber sobald sie eben vor Gericht landet, also wenn wir eben angegriffen werden, geben wir sie dort ab, dann sind Angaben, die darin falsch sind, strafbar. Und gleichzeitig klären wir auch immer ab, ob diese Personen dann bereit wären in einem möglichen Prozess. Meistens kommt es ja auch bei so sogenannten Verfügungsverfahren. Also was dürfen wir, ne, wir werden angegriffen, dann sagt die Gegenseite, das und das dürft ihr nicht schreiben, weil da fehlen die Beweise oder wie auch immer. Oder ist unzulässig aus den und den Gründen. Dann geht es vor Gericht. Also sagen wir, nee, ist aber nicht so. Dann geht es vor Gericht und wir fragen auch die Personen, ob sie bereit wären, dann in so einem Prozess auszusagen. Das heißt nicht, dass sie vor dem Strafgericht stehen würden. Das sind zwar auch öffentliche Verhandlungen, aber die sind eingeschränkter, also die stehen ja nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Genau, und das sehen wir ganz gerne, weil wir natürlich auch wollen, dass die Quellen darauf vorbereitet sind, was im Zweifel auf sie zukommt, nämlich dass sie einen Teil ihrer Anonymität gegenüber denjenigen, die sie beschuldigen, auch verlieren werden dann bei so einem presserechtlichen Verfahren. Aber eben nicht in der Öffentlichkeit. Also wir können sie weiter in der Öffentlichkeit schützen, aber eben nicht mehr gegenüber jetzt zum Beispiel Rammstein. Und für uns ist das wichtig natürlich auch für die Glaubwürdigkeit der Person. Also wenn eine Person jetzt sagt, ich bin ohne Wenn und Aber bereit, das zu machen, dann hat es für uns ja auch eine gewisse so Ausstrahlung, ey, die meint es echt ernst und die ist sich ihrer Sache auch sicher. Das heißt aber nicht, dass ich einer Person nicht glaube, die keine eidesstattliche Versicherung abgeben will, weil es eben, wie ich gesagt habe, diese Risiken birgt, ja. Und es ist wichtiger geworden, gerade in Fällen, in denen es ist wichtiger geworden wegen der MeToo-Berichterstattung, weil wir mehr MeToo-Berichterstattung machen und es dort oft Situationen gibt, für die wir sonst keine anderen Beweismittel haben. Also es gibt weder ein Video, weder Zeugen und so weiter, Fotos, mit denen wir sozusagen, also objektive Beweise, mit denen wir das sozusagen belegen könnten. Sondern es gibt dann sozusagen die Aussage und wenn die dann eidesstattlich versichert wird, ist sie nochmal ein bisschen, sag ich mal, mehr wert, ja.
Und das ist ja ganz häufig der Punkt. Also ich kriege immer die Kotze, wenn ich dann lese. Und das ist so ein Standard-Facebook-Kommentar bei diesem Thema. Ja, da will ja wieder nur eine junge Frau auf dem Rücken eines Rockstars halt Fame kriegen. Und man sieht ja gerade an den Fällen, zum Beispiel auch an Shelby Lynn, was das halt bedeutet, wenn man da in der Öffentlichkeit steht und mit was man da befeuert wird. Deswegen scheint das tatsächlich auch eine gute, so eine gute juristische Lösung zu sein. Und das ist ja ganz häufig das Ding, was ich auch wieder so im Tagesgeschäft merke. Du bist jetzt natürlich nicht eine Juristin, die das beantworten kann, aber als Musikjournalist hat man in den letzten Jahren einige Fälle gehabt, wo es plötzlich Vorwürfe gibt oder shady Situationen von Künstlerinnen und Künstlern, die man eigentlich schätzte, mit denen man vielleicht sogar viele Sachen gemacht hat. Und sowas nimmt dann im Internet Fahrt auf. Man wird dann halt auch von Leserinnen und Lesern, die halt wissen, ist doch immer bei euch zum Interview. Also man wird halt outgecallt, sich zu positionieren, was ich verstehen kann. Dann ist man aber als Musikmedium, das halt sich meistens keine große Rechtsabteilung leisten kann, in der Situation was zu machen, und man kontaktiert dann das Management der Person, die dann halt mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird, und die sind natürlich dann schon in so einem Prozess, wo auch jeder Anwalt sagt, du sprichst garantiert nicht mit der Presse, was man aus der Sicht auch wieder dann verstehen kann, wenn man sie dann überhaupt erreicht, weil wenn sie halt ein neues Video spontan rausbringen wollen, rufen sie sich oder schreiben sie eine private WhatsApp, aber in solchen Fällen kommt halt nicht mal häufig mit wir sagen nichts oder halt ein juristisch formuliertes Statement. Und das frustriert immer ungemein. Und da merke ich dann auch immer wieder, dass man Kulturjournalist ist und nicht weiß, wie man auf solche Fälle reagiert. Was würdest du so aus der journalistischen Praxis von deinem Feld, also gibt's da irgendwie Tipps, was man da irgendwie oder wie man sich da absichern kann oder sowas? Also ist jetzt auch vielleicht ein bisschen unfair zu fragen, weil wie gesagt, du bist nicht Juristin, aber du bist ja auch häufig bei diesen Terminen dabei mit den Anwälten, die dann deine Recherchen attackieren wollen. Gibt es da irgendwelche Tipps aus dem Investigativressort?
Also klar, wir können da gerne mal eine Fortbildung machen. Nein,
Da würde ich vielleicht sogar darauf zurückkommen, gleich mal mit Kollegen Thorn sprechen.
Wir haben uns ja gefragt, warum gibt es eigentlich noch nicht so ein Buch? Also wir haben so viele Vorwürfe gegen berühmte Künstler, also jetzt gar nicht so nur in Deutschland, sondern insbesondere auch international. Warum gibt es eigentlich in Deutschland so wenig Recherchen dazu? Es gibt aber, es gab eben Deutschrap MeToo, der Fall wurde nie richtig aufgearbeitet, war unser Eindruck. Das ist ziemlich schnell still geworden. Wir haben irgendwie so ein bisschen, natürlich uns zu Beginn des Buches erstmal geschaut, was gibt es schon dazu? Also hat es schon irgendjemand mal richtig untersucht? Also dieses gesamte Thema, also die Musikbranche unter diesem Aspekt, Gewalt und Machtmissbrauch, und haben wenig gefunden. Und dann haben wir uns ja auch tatsächlich gefragt, warum dringt dann so wenig raus oder warum landet es so schnell im Internet? Und unser Eindruck war, dass der Musikjournalismus da eine wichtige Funktion hätte, da aber so gewisse Probleme auch bestehen. Und du hast sie ja selber auch beschrieben, und tatsächlich haben wir auch genau zu dem Thema mal gesprochen, dann auch fürs Buch. Wir haben mit vielen Kolleginnen und Kollegen einfach interessiert gesprochen, genau unter dem Aspekt, wie abhängig seid ihr eigentlich von der Branche, und haben festgestellt, die Abhängigkeiten erstrecken sich eigentlich auf den Musikjournalismus, nicht so sehr in den großen Feuilletons der Zeitung, aber vor allen Dingen in den Fachmagazinen, wo es einfach Querfinanzierung gibt, wo Produktionshilfen bereitgestellt werden von großen Plattenfirmen, wo auch natürlich es darf, wie überall in der Branche, es davon abhängt, finden die mich gut oder mögen die mich, und dann kriege ich das nächste Interview und darf auch mit auf die nächste Pressereise, die dann auch wieder finanziert wird von XY. Und da überlegt man sich natürlich, so haben uns das viele Kollegen geschildert, wie weit kann dann kritische Berichterstattung überhaupt gehen, wenn doch klar ist, man wird dafür sanktioniert. Ja, und ich glaube, Thorsten Groß sagt, es herrscht ein ziemlich robustes Verständnis von Pressefreiheit in der Musikindustrie. Und das würde ich mich absolut anschließen. Und aber auch eine große Unsicherheit, so wie du sie jetzt auch beschreibst, so im Umgang mit solchen Fällen. Und das finde ich absolut verständlich, weil das sehe ich ja auch selbst bei uns außerhalb des Investigativressorts. Sobald sozusagen es richtig heikel wird, rufen die bei uns an. Ja, weil wir haben eine große Praxis, wir wissen oder auch eine große Erfahrung mit im Umgang mit solchen Fällen. Jetzt gar nicht nur MeToo, aber auch andere heikle Recherchen. Wir kriegen auch oft Anwaltspost, das sehen wir dann immer erstmal gelassen zur Kenntnis. So, es bringt uns jetzt nicht sofort irgendwie auf die Palme oder so, ja. Aber natürlich, wenn man das nicht gewohnt ist oder zum ersten Mal sowas kriegt, dann ja, kann das schon angsteinflößend sein. Das kann ich auch nachvollziehen. Und das sind so die beiden Bereiche, die wir so ausgemacht haben. Also der Musikjournalismus ist ganz, also wir haben ganz tollen Musikjournalismus in Deutschland, aber der hat eine andere Funktion. Und in den USA gibt es, glaube ich, eine größere Tradition, auch im Musikjournalismus, auch mit dem großen Magazin Rolling Stone etc., die sich auch anderen Bereichen, also diesen anderen Fragen der Musik tatsächlich mehr, also intensiver widmen. Ich bin dem jetzt nicht richtig nachgegangen, warum es in den USA anders ist. Grundsätzlich ist es schon so, dass es insgesamt eine größere investigative Tradition im amerikanischen Journalismus gibt. Und das mag sich dann auch im Musikjournalismus niederschlagen. Aber ich glaube, dadurch, dass der Musikjournalismus da an der Stelle vielleicht auch so schwach ist in Deutschland, wissen vielleicht auch Menschen oder Betroffene, die gerne Vorwürfe hervorbringen würden, nicht so richtig, an wen sie sich wenden sollen. Die Personen, an die sie sich wenden, sind vielleicht überfordert oder haben gar nicht die Ressourcen, eben auch die juristischen Ressourcen, diese Geschichten zu bringen. Und dann landen die Sachen im Internet. Und ja, dann ist es halt schnell sehr unproduktiv, sage ich mal, weil es dann extrem polarisiert ist. Wir haben bei Deutschrap MeToo eine extrem Backlash gesehen gegen alle, die sich geäußert haben. Und die sind dann tatsächlich ungeschützt. Und ich glaube, dass der Musikjournalismus da eine große Rolle spielen könnte.
Definitiv, also gerade dann auch als Verbündeter, finde ich, weil also gerade bei Deutschrap MeToo hat man ja auch gemerkt, dass die Protagonistinnen, die das angeschoben haben, dann ja auch quasi sich dann halt auch total Burnout und alles und massiv bedroht, dann da ein bisschen zurückgezogen haben, weil sie sonst halt selbst auch nicht mehr klar. Und das ist halt eigentlich ein riesiges Armutszeugnis, wenn man auch bedenkt, dass dann sehr viel einfach so weitergeht. Und mit den Verbindungen des Musikjournalismus, das ist tatsächlich das krass. Also ich glaube, in Amerika, muss man fairerweise sagen, hat das auch ein bisschen den Grund, dass da einige Magazine sind, die halt eine Marktmacht und ein Standing haben, die ein deutsches Medium, glaube ich, nie kriegen könnte. Also der Rolling Stone, der da sehr viel gemacht hat, oder Pitchfork, da wurden halt sehr ausführliche und auch durchaus, sage ich mal, juristisch betrachtet gewagte Reportagen gemacht, also die sich auch rausgetraut haben mit, das könnte vor Gericht gehen, aber wir bringen das jetzt mal raus. Und ich kenne das aus eigener Praxis, ich bin mal gebeten worden, Deutschrap MeToo mal für den Musikexpress zusammenzufassen, und das war dann auch so ein Text, wo ich halt sehr froh war, dass die Springer Gerichtsabteilung da nochmal drüber gelesen hat, oder die Medienrechtsabteilung. Sowas hätte ich beim anderen Medium, das so eine Abteilung nicht hat, zum Beispiel halt nicht unbedingt gemacht. Aber es ist natürlich ganz klar, würde man, glaube ich, einmal, oder das betrifft viele Medien, wird man da einmal dann halt richtig, richtig vor Gericht gezerrt werden und kein Recht bekommen, dann wäre halt die finanzielle Existenz halt sicherlich bei vielen bedroht. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr spannend, da die richtige Rolle zu finden. Und das mit der Fortbildung, da bin ich wirklich, das habe ich gerade schon ernst gemeint, weil das ist, glaube ich, halt was euer Buch auch, und das ist vielleicht eine ganz gute Schlussklammer, mir hat das Buch sehr viel gegeben, weil man das Gefühl hatte, dass man halt so ein bisschen Nachhilfe bekommt, also einerseits durch den Blick von außen und aber auch, wir haben das Insiderwissen, ihr habt aber das Handwerk, was man halt so in solchen Situationen halt machen kann. Und ich glaube, das ist was man jetzt nicht links liegen lassen sollte, auch in naher Zukunft, wenn sicherlich mehr solcher Fälle noch rauskommen.
Wir haben natürlich die Hoffnung, dass sich durch das Buch auch noch mehr Leute trauen, auch zu sprechen. Wie es immer so ist, man kann nicht alles schreiben, auch weil natürlich so ein Buch irgendwann fertig sein muss. Manche Sachen haben wir nicht ausrecherchiert bekommen. Also da haben dann einfach noch Belege gefehlt, deswegen konnten wir sie nicht schreiben. Oder Menschen haben sich entschieden, doch nicht mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir hoffen, dass das Buch das anstößt, und werden auch weiter recherchieren, sind weiter ansprechbar, und hoffen aber auch, dass wir vor allen Dingen jetzt die Diskussion, die in der Branche geführt werden, so ein bisschen auch in die größere Öffentlichkeit zu tragen. Also dieses Ringen, das wir jetzt ja auch hier länglich diskutiert haben, das Ringen um die Verantwortung, um welche Rolle spielen wir eigentlich in der Branche, aber auch welche Rolle sollen MusikjournalistInnen spielen. Das sind total wichtige Diskussionen, weil sie größer sind als das, was in der Musikwelt passiert. Und wir hoffen, dass das gut rezipiert wird.
Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Schlussfrage jetzt noch einmal, um diese Klammer zuzumachen. was würdest du denn sagen, also bei dieser Rammstein-Diskussion, ich habe erst gedacht, so damals, so muss man da jetzt als Musikjournalist noch was drüber schreiben, als das so hochgekocht ist und man das schon mal thematisiert hatte und halt auch die Vorwürfe wiedergegeben hatte. Und dann war es aber so, dass es halt noch nicht wirklich ein offizielles Statement gab, aber dann halt ein Till Lindemann, der auf der Bühne stand und Textzeilen verdreht hat und da so Witze rausgemacht hat, was für mich eine absolute Verhöhnung der Personen war, die sich da rausgetraut haben und gesagt haben, das hat mir nicht gut getan, das war nicht korrekt. Und dann hat man immer sofort immer dieses Wort Unschuldsvermutung. Das ist immer das, was dann auch in jedem dritten Facebook-Post ist. Und als ich dann was geschrieben habe, habe ich auch sehr viele DMs bekommen. Davon waren einige ganz interessant. Ein Fan zum Beispiel, die sagte, ich kann nicht mehr, Rammstein jetzt auch. Ich war schon Marilyn Manson-Fan und jetzt auch noch die. Mein ganzes musikalisches Leben liegt gerade in Trümmern, weil ich das so unsympathisch finde, das geht nicht mehr. Aber die meisten kamen dann halt auch mit diesen Haha-Groupie, was denken die denn, was passiert? Und vor allen Dingen Unschuldsvermutung. Und das ist natürlich ein juristischer Begriff, der mir aber in so einem Fall auch persönlich, glaube ich, scheißegal ist. Weil, also ich sage mal so, das, was man noch schreiben darf, und das betont ja auch immer wieder, das Casting-System wurde halt zum Beispiel, da wurde nicht gegen angegangen und auch alles, was man aus der Spiegel-Story rausgestrichen hat, das, was da drin steht, ist durchaus noch unsympathisch genug, um sich zu fragen, ob ich solchen Menschen halt Tickets abkaufen will. Deswegen, was ist deine Einschätzung, auch nach den Auseinandersetzungen, die ihr jetzt hattet, was ist von diesen Vorwürfen, die da mal im Raum standen, jetzt am Ende eigentlich noch übrig und wie würdest du das bewerten aus deiner Sicht?
Also mir ist die Unschuldsvermutung nicht scheißegal, aber die ist natürlich auf der einen Seite auch ein Dilemma, wenn wir in dem Bereich der Verdachtsberichterstattung sind, weil wir natürlich über einen Verdacht berichten, der noch nicht bewiesen ist im juristischen Sinne, im strafrechtlichen Sinne. Aber unser erster SZ-Text, der steht von sozusagen Wort 1 bis zum letzten Wort, steht er so da, wie wir ihn veröffentlicht haben. Und insofern kann man auch sagen, trotz des eingestellten Ermittlungsverfahrens, das war zwischenzeitlich eingestellt worden, weil die Berichterstattung hat per se erstmal nichts mit dem Presse, mit dem strafrechtlichen Verfahren zu tun. Natürlich ist nicht irrelevant für uns, ob ein Strafverfahren läuft oder nicht, aber wir können auch über Dinge berichten, wenn die Behörden noch nicht ermitteln. Und da ist oft so ein Missverständnis, ne? Und die Unschuldsvermutung ist ein strafrechtlicher Begriff. Und trotzdem gibt es natürlich dieses Problem der Vorverurteilung. Das sehe ich schon. Also das ist dieses Dilemma, was wir haben. Und da versuchen wir immer so ausgewogen wie möglich zu berichten, auch Entlastendes mitzuteilen. Wir haben ja auch in diesem Text, den wir eben erfolgreich verteidigen konnten, auch Frauen zu Wort kommen lassen, die echt eine richtig gute Zeit hatten auf der Afterparty mit Rosie und auch gesagt haben, auf der Afterparty mit Till Lindemann auch gesagt haben, dass er ihre Grenzen akzeptiert habe. Und insofern, glaube ich, haben wir ausgewogen berichtet, oder wir sind der Meinung, wir haben ausgewogen berichtet. Das Verfahren läuft noch, das ist noch nicht rechtskräftig. Aber wenn du jetzt fragst, was ist davon übrig geblieben? Also wir haben an unserer Berichterstattung bisher nur in einem Text einen Fall korrigieren müssen, den mussten wir streichen. Ich kann jetzt auf die Details nicht eingehen, weil wir ihn streichen mussten. Aber es hat vor allen Dingen mit den großen Erinnerungslücken der Person zu tun. Und ansonsten steht unsere Berichterstattung auch unabhängig davon, ob ein Strafverfahren läuft oder nicht.
Ja, und das sollte ich nochmal klarstellen, das ist mir gerade ein bisschen zu sehr rausgerutscht. Also die Unschuldsvermutung ist mir scheißegal, wenn er mit einem Rammstein-Fan in der Insta-DM mitkommt. Das stimmt natürlich. Und das, was ich vorher auch schon meinte, wenn solche Fälle sind, auch mit denen wir dann teilweise zu tun haben, man versteht die Seite dann natürlich auch. Und ich muss auch zugeben, dass es in den letzten Jahren in unserer Indie-Rap-Punk-Welt auch Fälle gab, wo ich auch nicht weiß bei der Sachlage, wie ich das bewerten soll und wo ich auch immer merke, dass ich da jegliche moralische Entscheidung entweder nicht treffen kann oder auch ein Stück weit vor mir herschiebe.
Ja, ist auch total schwer. Also das will ich überhaupt nicht, sagen. Und ich, das meine ich mit diesem Ringen darum. Also es ist oft, es ist eine total unübersichtliche Situation. Nur gerade im Fall Rammstein war das eben nach unserer Meinung nicht so, weil wir haben so viele Frauen gehabt, die uns das Castingsystem beschreiben und in der Spitze eben einige wenige Frauen, die sagen, wir sind in Situationen gekommen, über die ich die Kontrolle verloren habe. Aber sozusagen diese ganze Bandbreite und auch die Vielzahl an Zeuginnen und Zeugen, da fand ich es eigentlich relativ relativ gut belegt, natürlich nicht bewiesen im strafrechtlichen Sinne.
Ja, Ich nehme sehr viel mit aus diesem Gespräch heute, auch durchaus so Kategorie Hausaufgaben. Deswegen.
Das hört sich für mich so unsympathisch an, als würde ich hier Hausaufgaben aufgeben. Nee,
so gar nicht. Also ich meinte eher so, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, dass dieses Buch, ich glaube, das ist unheimlich wichtig für unsere Branche, weil wir nämlich viele Sachen, die wir verklären oder nur positiv lesen, jetzt nochmal anders ne, oder uns auch gezeigt wird, dass man sich da schon was vormacht halt auch, ne? Also auch das Stichwort Abhängigkeiten, wenn man es halt mal durchdekliniert und so, da sind schon große Erkenntnisse drin, sage ich jetzt mal so, und deswegen war das in keiner Weise so negativ gemeint. Ja, dann sind wir auch schon am Ende, was heißt schon, eine gute Stunde haben wir gesprochen. Lena Kampf war das hier, die mit Daniel Drepper gerade das Row Zero Buch im Eichborn Verlag veröffentlicht hat. Und dass ich wirklich allen Branchenleuten, die zuhören, als Lektüre empfehle und auch eigentlich allen, die halt Musikfans sind, weil ich glaube, dieses Buch und so Bücher wie Claire Dederer, Monsters können vielleicht ein bisschen helfen bei den Fragen, die da auf uns zukommen. So. Und deswegen würde ich sagen, Lena, allerbesten Dank.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Gute Besserung an deinen Kollegen, der aus Krankheitsgründen heute nicht da sein könnte. Und genau, danke nochmal für das Buch. Und
vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Und dann sage ich wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.